4000 Hertz.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid zur zweiten Folge von Aufnahmen aus der Geisterwelt. Ich will euch kurz was sagen, in eigener Sache. Eigentlich wollte ich in diesem Podcast überhaupt nicht von mir selbst sprechen. Ich wollte euch einfach nur sehr sachlich die Fälle und die Aufnahmen von Dr. Walsh präsentieren. Ich merke aber, ich schaffe das nicht. Ich stecke selber viel zu sehr in diesen Geschichten oder besser gesagt in dieser ganzen Geschichte drin. Ich hatte beim letzten Mal ja schon erwähnt, dass mich dieser Nachlass von Dr. Walsh ziemlich überraschend erreicht hat im letzten Jahr. Aber eben auch nicht zufällig. Dazu mehr am Ende der Folge. Jetzt geht's erstmal weiter mit Aufnahmen aus der Geisterwelt. Folge 2.
Wir haben exklusiven Zugriff auf den umfangreichen Nachlass von Dr. Walsh, einem zu Lebzeiten umstrittenen Parawissenschaftler. Dr. Walsh war blind und hatte deshalb nach eigenen Angaben einen besonderen Zugang zur Zwischenwelt. Erst nach seinem Tod entdeckte man seine umfangreiche Sammlung von tagebuchähnlichen Aufzeichnungen und Tondokumenten, mit denen er seine verstörendsten Fälle dokumentiert hat. Es sind entrückte und erschreckende Aufnahmen. Mit großem Aufwand rekonstruieren wir die Fälle und erzählen sie nach bestem Wissen und Gewissen nach. Die Aufnahmen haben über die Jahre stark gelitten und liegen nur noch bruchstückhaft vor. Doch der Schrecken und die Gewissheit, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir glauben, das ist zu verstehen.
Mein Name ist Dr. Frederick Walsh und das hier ist Fall Nummer 289. Die Rache der Hexe.
Ich bin Milla König und ich freue mich, euch heute wieder einen ganz besonderen Fall vorstellen zu können. Heute geht's um Hexen. Die Hexe. Sie durchdringt Geschichten, Mythen und Aberglauben von den super düsteren Erzählungen des Mittelalters bis zu den ziemlich bunten Darstellungen in modernen Filmen, TV-Shows und natürlich Hörspielen. Aber was sind Hexen wirklich? Sind es tatsächlich Frauen mit besonderen, häufig bösen Kräften im Pakt mit dem Teufel? Oder sind sie einfach nur Produkt von Massenpanik und Vorurteilen? In vielen vorchristlichen Kulturen waren es oft Frauen, die als Weise, Heilerinnen und Vermittlerinnen zwischen den Welten galten. Doch mit der Zeit wurden sie als Anbeterinnen des Bösen dargestellt, oft in Verbindung mit dem Teufel und dunkler Magie. Heute geht es um Fall Nummer 289 aus den Unterlagen von Parawissenschaftler Dr. Walsh. Tatsächlich ist es dem blinden Walsh gelungen, in Kontakt mit einer wütenden Hexe zu treten und sie sogar aufzunehmen. Vermutlich haben wir es hier mit den einzigen Aufzeichnungen einer echten Hexe zu tun. Und wir werden sie heute hören. Aber lasst uns von vorn anfangen. Dieser Fall brachte Dr. Walsh nach Bischofsgrün in Franken, in der Nähe von Bayreuth. Bischofsgrün ist eine kleine Gemeinde mit knapp 2000 Einwohnern und gehört zu einer Region, die sich in der Zeit zwischen dem ausgehenden Mittelalter und dem Beginn der frühen Neuzeit durch unvorstellbaren Hexenwahn hervorgetan hat. In manchen Orten in Franken wurden bis zu einem Drittel der Gesamtbevölkerung auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die sogenannte kleine Eiszeit ließ Frost und Kälte übers Land ziehen. Der Wein und vor allem auch das Getreide konnten nicht ausreichend geerntet werden. Als Schuldige wurden ausgemacht Hexen. Denn, so die Vorstellung damals, sie können schlechtes Wetter machen. Auch als Dr. Walsh gut 400 Jahre später im Januar 1990 in Bischofsgrün eintrifft, ist es eiskalt. Der Wind pfeift durch die kleinen Straßen des Ortes. Ein weißer Reif liegt über den Autos, auf den Dächern und bedeckt den menschenleeren Marktplatz mit dem altertümlichen Brunnen in der Mitte. Dr. Walsh ist auf dem Weg zur alten Villa der Lessings. Die Lessings haben ihn gebeten zu kommen. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Wie immer haben wir zum Schutz der Beteiligten die Namen geändert.
18. Januar 1990. Ich stehe vor dem Haus Lessing. Spüre Unwohlsein. Gehe jetzt hinein.
Kaum angekommen, nimmt Dr. Walsh sofort etwas Außergewöhnliches wahr. Obwohl ein großer Kamin im Wohnzimmer brennt, zieht auch hier eine Eiseskälte durch das Haus. Wir bekommen es einfach nicht mehr warm, entschuldigt sich Sabine Lessing bei Dr. Walsh. Eigentlich schon seitdem es... Sie bricht den Satz ab. Dr. Walsh fragt, warum er überhaupt gerufen wurde. Die Lessings führen ihn zu einer kleinen Sitzgruppe im Wohnzimmer. Robert Lessing beginnt zu erzählen. Vor ein paar Wochen, es war ein Samstagmorgen kurz vor Weihnachten, klopft er an das Zimmer seiner Tochter Nina. Normalerweise steht das 12-jährige Mädchen immer sehr früh auf, auch an den Wochenenden. Aber heute kam sie nicht herunter. Also ist er hoch. Als er nach mehrmaligem Klopfen keine Rückmeldung bekommt, schaut er vorsichtig durch die angelehnte Tür. Er sieht Nina im Bett liegen. Zunächst denkt er, sie würde noch schlafen. Doch auch nach Stunden bekommen seine Frau und er Nina einfach nicht wach. Sie atmet und ihr Herz schlägt. Die Lessings sind natürlich vollkommen in Aufruhr. Der sofort hinzugerufene Hausarzt der Lessings ist auch ratlos. Er diagnostiziert eine Art von Koma, kann es sich aber auch nicht richtig erklären. Er ruft einen Krankenwagen, um Nina ins Krankenhaus bringen zu lassen. Dort soll sie überwacht werden. Doch auch dort im Krankenhaus gibt es keine Gewissheit, was mit Nina los ist. Ihr Zustand hat sich weder verbessert noch verschlechtert. Als nach ganzen 8 Tagen immer noch keine Erklärung der Ärzte vorliegt, beschließen die Eltern, ihre Tochter nach Hause zu holen. Die Ärzte raten ihnen ab. Aber der Entschluss der Lessings steht fest. Ein paar Nächte später werden sie plötzlich davon geweckt, dass Nina laut nach ihnen ruft. Die beiden springen aus dem Bett und stürmen in das Zimmer ihrer Tochter. Dort aber liegt Nina auf ihrem Bett, regungslos wie zuvor. In der Nacht darauf passiert dasselbe und von da an in jeder Folgenacht auch. Bis heute. Die Eltern sind sich mittlerweile sicher. Hier geht etwas vor, das sich auf natürliche Weise nicht erklären lässt. Sabine Lessing sagt, dass sie zwar beide Juristen sind, ihr Mann Anwalt und sie Richterin, eigentlich seien sie also Faktenmenschen, wie sie es nennt. Doch in dieser Sache wird ihr Weltbild gerade vollkommen auf den Kopf gestellt. Sie merken, sie brauchen andere Hilfe. Ihre Hilfe, Dr. Walsh, sagt sie dann mit Tränen in den Augen. Wir wollen unsere Tochter zurück. Als erstes möchte Dr. Walsh Nina kennenlernen. Robert Lessing führt den Parawissenschaftler in das Zimmer in der oberen Etage. Vorsichtig öffnet er die Tür und stellt sich dann gemeinsam mit Dr. Walsh an Ninas Bett. Bevor sie sie aus dem Krankenhaus zurückgeholt haben, haben sie noch im Glauben, dass ihre Tochter medizinische Versorgung benötigt, das Zimmer etwas umgestellt. Das Bett steht nun mitten im Raum, der Kopf in Richtung Fenster, das Fußteil in Richtung Tür. Dr. Walsh schließt seine blinden Augen. Er bittet darum, seine Hand auf Ninas Hand legen zu dürfen. Der Vater hilft ihm dabei. Es ist still. Dann sagt Dr. Walsh: Ich weiß, was Sie vermuten. Nina könnte besessen sein, von einem Dämon oder vom Teufel. Sie denken über Exorzismus nach? Ihre Tochter ist nicht besessen. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Dr. Walsh will abreisen, aber die Lessings flehen ihn an, ob er nicht wenigstens die Nacht hierbleiben könnte? So, dass er einmal selbst mitbekommt, was hier abläuft. Dr. Walsh lässt sich überreden. Er beschließt, die Nacht im Haus der Lessings zu verbringen. Obwohl ihm die Lessings ihr Schlafzimmer anbieten, beteuert er, er werde sowieso nicht schlafen und dafür reiche ihm das Sofa im Wohnzimmer. Die Lessings sollten sich bestenfalls verhalten wie immer. Am Abend bezieht Dr. Walsh sein Lager und baut auch sein Tonbandgerät auf. Wir hören jetzt zum ersten Mal in Dr. Walshs Originalaufzeichnung von diesem Fall rein. Ich habe das Band aus dieser Nacht zuordnen können. Zunächst sind mehrere Stunden Stille zu hören. Bis auf einmal, es muss so gegen 2 Uhr Nacht sein, hört mal genau hin. Die Eltern stürmen aus ihrem Schlafzimmer in Richtung des Kinderzimmers. Und auch Dr. Walsh tastet sich die Treppe hoch. Aufgrund seines Alters und seiner Behinderung langsam und vorsichtig. Als er in Ninas Zimmer ankommt, hört er Sabine Lessing verzweifelt sagen: "Oh mein Gott!" Nina liegt in ihrem Bett, diesmal allerdings auf dem Bauch. Ihre langen schwarzen Haare bedecken breit aufgefächert ihren Rücken. Unwahrscheinlich, dass sie sich aus eigener Kraft in diese Position gelegt hat. Der blinde Walsh steht daneben, hält seine Augen fest verschlossen. Jetzt spürt er etwas. Er spürt, dass hier soeben noch jemand oder etwas anderes anwesend war. Er beschließt, zu bleiben. Die folgende Nacht will Dr. Walsh also nochmal bei den Lessings verbringen. Diesmal aber möchte er in Ninas Zimmer bleiben. Eventuell kann er so dem Grund des Ganzen etwas näher kommen. Dr. Walsh richtet sich also zur späten Stunde auf dem Sessel ein, den die Lessings für ihn in das Zimmer gestellt haben. Hören wir mal in die Originalaufnahme von diesem Abend hinein.
23:20 Uhr. Ich werde die Nacht im Zimmer der Tochter verbringen.
Wir hören dann für eine gefühlte Ewigkeit nur das bekannte Surren von Walshs Tonbandgerät. Aber dann, nach 4 Stunden und 36 Minuten, auf einmal... Nina ist aus dem Bett gefallen. Sie liegt bäuchlings auf dem Boden. Oder wurde sie aus dem Bett geworfen? Dr. Walsh ist mit einem Mal hellwach. Auch die Lessings stehen sofort im Zimmer. Die Eltern heben das Mädchen zurück ins Bett. Als sie sie umdrehen, schrecken sie zurück. Sie schauen plötzlich in eine furchtbare Fratze. Das ist nicht Nina. Das ist ein Monster im Nachthemd der 12-Jährigen. Hört mal, was Dr. Walsh, merklich nervös, zu den Lessings sagt.
Ein Wechselbalg.
Ein Wechselbalg? Früher war oft die Rede von Wechselbälgern. Trolle, Feen, aber vor allem Hexen legten ihre Kinder in die Babybetten und nahmen die menschlichen Säuglinge mit. Der Körper war oft derselbe des Babys, aber die Gesichter sahen alt aus, waren verzogen oder monsterhaft. Während die Hexen die echten Kinder in ihr verborgenes Reich entführten, hinterließen sie eines ihrer eigenen in der Menschenwelt, den Wechselbalg. Nina allerdings ist kein Baby mehr. Wie konnte das also sein? Ich habe dazu in den Aufzeichnungen von Dr. Walsh eine sehr interessante Erklärung gefunden. Nina war zwar schon 12 Jahre alt, aber sie wurde vor allem von ihrer Mutter oft noch wie ein Kleinkind behandelt. Die Lessings haben Nina sehr spät bekommen, schreibt Walsh. Offenbar gingen lange Jahre des Bemühens und der Trauer voraus, bis endlich ein Baby lebend zur Welt kam. Diesen Schatz wollten die Eltern nun wohl besonders hüten. Und dann das. gegen 5.30 Uhr. Dr. Walsh sitzt mit Schal, Mantel und einer Decke im Stuhl neben dem Bett. Er hat kaum geschlafen, ist immer nur für Minuten eingenickt. Draußen wütet der Winter mit seiner ganzen Januarhärte. Der Schnee liegt mittlerweile gut 20 Zentimeter dick auf den Straßen. An den Fenstern in Ninas Zimmer haben sich Eisblumen gebildet. Es ist klirrend kalt im Raum. Trotz der Heizung im Haus, die auf voller Leistung stehen. Die Situation hat sich nicht verändert. Im Bett liegt weiterhin ein Monster. Im Körper der 12-jährigen Nina. Dann plötzlich ein Flüstern. Dr. Walsh ist wach. Es ist kaum zu verstehen. Er steht auf und nähert sich dem reglosen Körper, stellt sich neben ihn und horcht. Sein Ohr immer näher am furchteinflößenden Gesicht. Er kann es nicht sehen, aber er spürt es. Dann hört er Te me fekerunt, lateinisch, und während Dr. Walsh noch im Kopf an der Übersetzung des Satzes arbeitet, sagt eine Stimme neben ihm: Sie haben mich dazu gemacht. Dr. Walsh hebt den Kopf. Neben ihm steht Robert Lessing, der seinen Blick nicht von dem Monster abwenden kann, das einmal seine Tochter war. Sie haben mich dazu gemacht. Dann plötzlich spürt Walsh, wie etwas mit großer Kraft sein Handgelenk umfasst. Das Mädchen hat nun den Oberkörper aufgerichtet, Dr. Walshs Handgelenk fest im Griff. Den Mund, oder besser gesagt das Maul, ganz nah an Dr. Walshs Gesicht. Dann durchfährt es Dr. Walsh wie ein Blitzschlag. Rauschen. Er sieht eine Menschenmenge auf dem Marktplatz von Bischofsgrün. Die Menge ist aufgebracht. Er sieht Fackeln, Feuer, dann ein Haus. Ein altes, zerfallenes Steinhaus. Im Fenster steht etwas. Es ist eine alte Frau. Sie schaut ihn an. Dann plötzlich schaut ihn ein junges Mädchen an. Nina. Wird dann aber wieder zur alten Frau. Dann wieder Nina. Sie ruft nach ihren Eltern. Dann wird Dr. Walsh zurückgeworfen auf den Sessel, der hinter ihm steht. Der Körper des Mädchens liegt wieder auf dem Bett. Dr. Walsh reibt sich das schmerzende Handgelenk. Stille. Dr. Walsh ist sich nun sicher. Schlüssel zu diesem Fall müssen dieses Haus und die Frau sein, die ihm erschienen ist. Er beschreibt den Lessings das Haus aus seiner Vision. Ein Steinhaus, klein, zwei Stockwerke, die Fenster nicht groß, mit Holzrahmen und offenen Fensterläden. Vorne ein Giebel aus Fachwerk mit Schnitzereien. Mitten darauf, sehr deutlich zu erkennen, ein Pentagramm. Sabine Lessing schaut ihren Mann an und sagt dann, angsterfüllt: Das Haus am Waldweg. Am Nachmittag trifft sich Dr. Walsh mit einem Freund der Lessings, Hermann Bilger. Der ist Förster rund um Bischofsgrün und betreibt nebenbei eine Menge Heimatforschung für den Landstrich. Wenn sich einer mit der Geschichte, der wahren Geschichte der Häuser hier auskennt, dann der Hermann, so Robert Lessing zu Dr. Walsh. Hermann Bilger führt Dr. Walsh aus dem Dorfkern heraus. Irgendwann hören die Häuser auf. Sie gehen über eine verwilderte Wiese und kommen bald in die Nähe des Waldes. An einem Waldweg bleiben sie stehen. Da vorne ist es, sagt Bilger. Dr. Walsh fragt: Ein Steinhaus? Ja. Hat es einen Fachwerkgiebel? Ja. Und ein Pentagramm? Ja. Das Haus steht leer. Offensichtlich, es ist arg heruntergekommen. Die Fensterläden hängen schief. Der Garten drumherum verwildert. Das Dach ist an vielen Stellen abgedeckt. Hermann Bilger erklärt Dr. Walsh, dass das Haus auch Hexenhaus genannt wird. Es soll angeblich über 400 Jahre alt sein. Aus dem 17. Jahrhundert. Es stand schon immer leer, erinnert er sich. Aus Gründen, wie er sagt. Dr. Walsh fragt, wem das Haus gehört. Das weiß niemand so richtig. Er habe sogar selbst schon mal bei der Gemeindeverwaltung danach gefragt, aber die konnten auch nichts sagen. Für einen Abriss fühlen sie sich aber auch nicht zuständig. Bilger vermutet, dass sie mit dem Haus einfach nichts zu tun haben wollen. So wie jeder hier. Niemand will etwas damit zu tun haben. Nicht mal die Kinder und Jugendlichen trauen sich in das Haus. Sie nähern sich dem Garten des Hauses. Dr. Walsh bemerkt, dass seine Begleitung hinter ihm bleibt. Offenbar will auch Bilger die direkte Nähe zum Haus meiden. Dr. Walsh bleibt in gut 10 Metern Entfernung zum Haus stehen. Verblüffenderweise steht er exakt mittig zur Eingangstür, die sich direkt unter dem Giebel mit den Schnitzereien befindet. Das einzige Schmuckwerk am ansonsten sehr schlichten Haus. Er schließt die Augen und beginnt zu sehen. Wir wissen es ja schon, auch wenn Dr. Walsh blind ist, er kann sehen. Und zwar Dinge, die Sehende nicht wahrnehmen können. Er sieht, wie eine Gruppe Männer mit Fackeln in der Hand auf das Haus zuläuft. Einer befiehlt etwas, bleibt vor dem Haus stehen. Die anderen treten die Holztür ein und dringen in das Haus. Dr. Walsh spürt, dass sich im Inneren gewaltvolle Szenen abspielen. Nach kurzer Zeit kommen sie wieder hinaus, schleifen eine Person hinter sich her. Eine ältere Frau. Als der Tross direkt an Dr. Walsh vorbeiläuft, schaut die Frau auf. Dr. Walsh blickt einen kurzen Moment in die bitterbösen Augen einer alten Frau. Dann ruft sie ihm entgegen: Sie haben mich dazu gemacht. Dr. Walsh wiederholt: Te me fekerund. Dr. Walsh spürt eine Hand auf seiner Schulter. Hermann Bilger drängt darauf zu gehen. Er will auf keinen Fall noch hier sein, wenn die Sonne untergegangen ist. Normalerweise sei er ja ein ziemlich sachlicher Typ, aber dieser Ort ist nicht normal. Dr. Walsh fragt nach: Wer wohnte damals in diesem Haus? Bilger antwortet: Die Hexe von Bischofsgrün. Dr. Walsh erfährt dann Folgendes. Margareta Schwegel lebte von 1632 bis 1703 in dem kleinen Steinhaus am Rande von Bischofsgrün. Hier wurde sie geboren und von hier wurde sie 1703 vom Dorfpöbel verschleppt und auf dem Marktplatz verbrannt. Dr. Walsh spürt nicht nur, dass sie etwas mit Nina zu tun hat, er weiß es. Noch spät am Abend kehrt er zu den Lessings zurück. Er holt sein Tonbandgerät. Weitere Erkenntnisse wird es nur im Haus der Hexe geben. Die Lessings warnen ihn noch, doch für Dr. Walsh gibt es keine Alternative. Zuverlässig findet er den Weg zum Hexenhaus zurück. Sein 6. Sinn verlässt ihn auch diesmal nicht. Er steht vorm Haus und startet die Aufnahme auf seinem Tonbandgerät. Was wir hier hören, ist diese Originalaufnahme. Wir hören förmlich, wie sich der Schnee über alle Geräusche gelegt hat. Vereinzelt ein paar Krähen. Dr. Walsh schreitet den kleinen, noch gerade so auszumachenden Fußweg durch den verwilderten Vorgarten zum Haus entlang. An der Tür angekommen, hebt er den Blick. Es scheint, als fixiere der blinde Walsh ein bestimmtes Symbol in den Schnitzereien im Giebel. Das Pentagramm. Dann will er die Tür öffnen. Doch sie scheint blockiert zu sein. Vermutlich hat diese Tür Jahre, Jahrzehnte niemand mehr geöffnet. Er stemmt sich mit aller Kraft gegen die kaum noch in den Angeln hängende Tür. Beim 2. Versuch gibt sie nach. Dr. Walsh steht nun im Türrahmen. Vor ihm eine kleine, langgezogene Diele. Links davon gehen 2 Zimmer ab, rechts eine Holztreppe in die noch dunklere obere Etage. Dr. Walsh stellt sich in die Mitte der Diele. Vermutlich ist das auch der Mittelpunkt des Hauses. Dann ein Geräusch. Etwas kommt die Treppe heruntergeschlichen. Ganz langsam. Es befindet sich nun am Treppenabsatz. Die Energie spürt Dr. Walsh ganz deutlich im Rücken. Mit leichten Schritten nähert es sich Dr. Walsh. Walsh dreht sich um. Er streckt seine Hand aus zum Schutz. Und dann? Eine Katze. Sie läuft desinteressiert an ihm vorbei und verschwindet im Zimmer am Ende der Diele. Walsh folgt ihr. Er nimmt etwas wahr. Langsam drückt er die nur angelehnte Zimmertür auf und plötzlich wird es hell, sehr hell. Dr. Walsh nimmt nur noch Weiß wahr. Er macht einen Schritt hinein in das Zimmer und plötzlich ein Knall. Die Zimmertür ist zu. Dr. Walsh im Raum. Auf dem Tonband hören wir nun das hier. Ist das das Lachen einer Hexe? Nochmal, wir haben es hier etwas lauter gemacht. Walsh rüttelt an der Tür. Sie springt auf. Dr. Walsh steht wieder in der Diele. Dann ist plötzlich die Katze wieder da. Sie fällt ihn an. Walsh schüttelt sie ab. Dann ist wieder Stille. Aber was ist das? Über ihm läuft etwas über den Holzboden im oberen Stock. Menschlich. Keine Katze. Dann kommt es mit schnellen, polternden Schritten die Treppe heruntergerannt. Dr. Walsh scheint der Hexe völlig ausgeliefert zu sein. Dann spricht Walsh mit fester Stimme:
Margareta,
ich habe von dir gehört. Ich will deine ganze Geschichte hören. Sie bleibt hörbar auf dem Treppenabsatz stehen. Mit dem Tonbandgerät hat Dr. Walsh ihre Worte eingefangen. Und jetzt hört genau hin. Wir hören jetzt die Hexe.
Sie haben mich dazu gemacht.
Dr. Walsh fragt,
wer hat was mit dir gemacht?
Walsh hat eine Verbindung. Die Hexe akzeptiert für den Moment die Kommunikation mit dem Parawissenschaftler.
Wo ist das Mädchen? Sie müssen es wieder gut machen.
Dr. Walsh versteht nicht. Was meinst du? Wer muss etwas wieder gut machen? Stille. Er versucht es noch einmal. Wer muss etwas wieder gut machen? Dann nimmt der Wind im Haus an Geschwindigkeit zu. Und mit dem starken Wind hören wir Margareta schreien.
Sie müssen es wieder gut machen.
Und dann wird Dr. Walsh von einer unglaublichen Kraft rückwärts aus dem Haus geschleudert. Alles ist weiß. Er liegt auf dem kleinen Gartenweg. Dann sieht er, wie Margareta von der Gruppe Männer weiter von ihrem Haus zum Marktplatz gezogen wird. Dort liest der Hexenrichter vor, was man Margareta vorwirft. Sie soll zunächst den Brunnen der Stadt vergiftet haben und in der Folge als Hebamme verantwortlich für die steigende Anzahl totgeborener Babys in Bischofsgrün sein. Sie wird zum Tode durch den Scheiterhaufen verurteilt. Als Dr. Walsh zu sich kommt, wird es langsam hell. Er ist völlig durchgefroren. Er muss seit Stunden draußen in der Kälte gelegen haben. Er rafft sich auf und geht zurück zum Haus der Lessings. Die sind bereits wach und bieten ihm einen heißen Kaffee an. In der letzten Nacht sei nichts weiter passiert. Kein Wunder, erwidert Dr. Walsh. Ich habe sie auf Trab gehalten. Dr. Walsh berichtet von seinem Aufenthalt im Haus und der Konfrontation mit Margareta. Dann erzählt er von den Anschuldigungen an Margareta durch den Hexenrichter hier in Bischofsgrün. Sabine Lessing springt plötzlich von ihrem Stuhl auf. Sie verschwindet und kommt kurze Zeit später mit einer Art Ahnenverzeichnis zurück. Das war der berüchtigte Hexenrichter Franz von Schalt. Mein Mädchenname ist auch von Schalt. Er war mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Und Jurist. So wie ich. So langsam versteht Dr. Walsh. Teme fekerunt. Offensichtlich fühlte Margareta sich zu Unrecht verurteilt. Offensichtlich war sie, wie so viele andere Frauen damals, ein Opfer willkürlicher Anklagen. Als ältere, alleinlebende Hebamme passte sie gut ins Hexenraster. Dann aber noch was, sagt Dr. Walsh. Sie rief, Sie müssen es wieder gut machen. Sie fordert also eine Richtigstellung, die Rehabilitierung ihrer Person. Die Lessings sind ratlos. Wie sollen wir das machen? Dr. Walsh, wir müssen noch einmal zu ihr ins Haus. Als sie am Haus ankommen, ist es bereits Mittag. Der Himmel ist grau-weiß. Der Schnee wildert mit Geheul durch die Luft. Weißes Chaos. Dr. Walsh weist die Lessings an, immer dicht bei ihm zu bleiben. Sie sollen jeweils eine Hand auf seine Schultern legen. Gezielt schiebt Dr. Walsh die kaputte Haustür auf. Im Haus ist es stockdunkel. Der alte Holzfußboden ist schneenass. Es riecht modrig. Dr. Walsh bleibt stehen. Stille. Robert Lessing glaubt, dass niemand da sei. Doch, sagt Dr. Walsh, sie ist da. Sie gehen durch die Diele in das große Zimmer am Ende, das frühere Wohnzimmer. Es ist leer. Einzig ein Schaukelstuhl steht mit der Rückseite zu ihnen am anderen Ende des Raumes. Dr. Walsh geht weiter in Richtung des Stuhls. Plötzlich beginnt er zu schaukeln. Dann platzt es aus Sabine Lessing heraus. Gib mir meine Tochter zurück. Dr. Walsh hält sie zurück. Der Stuhl bewegt sich weiter. Vor und zurück. Und vor und zurück. Dr. Walsh spricht die Hexe an. Margareta, wir wissen, dass dir damals und vielen anderen schreckliches Leid angetan wurde. Die Lessings sind hier, um Vergebung zu bitten. Als Nachfahren des Hexenrichters von Schalt. Der Schaukelstuhl bewegt sich nun schneller. Mein Urahn, der Richter von Schalt, muss ein schrecklicher Mensch gewesen sein, fährt Sabine Lessing nun fort. Das tut mir unendlich leid. Aber ich bin nicht wie er. Auch ich spreche Recht. Aber ich glaube zu wissen, dass ich dabei rechtschaffen und gerecht vorgehe. Bitte gib mir mein Kind zurück. Wir versprechen, dass wir die Erinnerung an deine Geschichte aufrechterhalten werden. Dann plötzlich steht der Schaukelstuhl still. Dann ein leises Schluchzen. Und auf einmal ist Ninas Stimme zu hören. Die Lessings stürzen zum Schaukelstuhl und finden darin sitzend ihre Tochter vor. Dann plötzlich ein lauter Rums. Einer der Deckenbalken ist krachend auf den Boden gestürzt. Dann wieder Rums. Ein weiterer Balken hat den Holzboden zerschmettert. Das Haus droht zusammenzustürzen. Familie Lessing und Dr. Walsh rennen schnell aus dem Haus. Kurz nachdem sie draußen auf dem kleinen Waldweg stehen, fällt es in sich zusammen. Und dann scheint das erste Mal seit Wochen die Sonne. Der Schnee schmilzt. Der eisige Wind hat sich zurückgezogen. Die Lessings konnten tatsächlich gemeinsam nach Hause gehen und fanden ihr Haus auch nicht mehr in dem klirrend kalten Zustand vor. Auch das sogenannte Wechselbalg war verschwunden. Und was vollkommen erstaunlich ist, Nina hatte von dem gesamten Spuk nichts, einfach überhaupt nichts mitbekommen. Ihr Zustand war wohl tatsächlich so wie bei einem Koma. Und die Lessings hielten ihr Wort. Sie richteten mit Hilfe von Hermann Bilger eine Dauerausstellung im Rathaus von Bischofsgrün ein, indem sie die Geschichte von Margareta Schwegel für jedermann aufbereiteten und über die furchtbare Zeit der Hexenverfolgung aufklärten. Außerdem setzten sie einen Gedenkstein an die Stelle von Margaretas Haus. Soweit wieder ein Fall aus dem Nachlass von Parawissenschaftler Dr. Walsh. Ich habe ja am Anfang versprochen, noch ein paar Dinge zu mir und dem Podcast hier zu sagen. Ich mache das auch, weil schon einige von euch danach gefragt haben. Also, letztes Jahr steckte ich ganz schön fest in meinem Job an der Uni. Nach meiner Promotion war ich in einem Forschungsprojekt beschäftigt, das irgendwie nicht weiterkam. Es war irgendwann so schlimm, dass ich das erste Mal seit dem Tod meiner Mutter in eine echte Sinnkrise fiel. Das war echt krass. Damals, als meine Mutter starb, war ich 19. Und dann stand ich auf einmal komplett ohne Eltern da. Mein Vater war ohnehin nie da. Ich kannte ihn gar nicht. Und dann kam plötzlich ein Schreiben von einem Anwalt, der mich über den Tod eines gewissen Dr. Frederick Walsh informierte. Und dass der etwas für mich hinterlassen habe. Und zwar genau das, was ihr hier hört. Ich war komplett überfordert. Aber es hat mir auch aus der Krise geholfen. Warum? Das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Bis dann. Eure Miller.